Vor ein paar Tagen hat mich jemand aus dem Bekanntenkreis gefragt, wo sind echt die Verstorbenen jetzt? Die Person hat auch Angehörige müssen beerdigen in den letzten Jahren. Und die Frage, die ist natürlich berechtigt. Ja, wo sind die Verstorbenen jetzt? Heute ist ja wird in der Kirche Allerheiligen gefeiert, in der katholischen Kirche, in der Reformierten, wird der Reformationssonntag begangen. Zu Allerheiligen werden alle Gräber schön hergerichtet. Und es ist sicher, dass man Gräber pflegt, etwas Gutes. Aber wir merken auch, es ist unheimlich vieles im Umbruch in unserer Gesellschaft. Es werden fang wenig Leute so beerdigt. Viele denken, ja, nach dem Tod ist sowieso alles fertig, also möglichst das Zeug verbrennen und die Asche verstreuen. Häufig ist das ja auch ein Stück Ausdrucksweise, es ist sowieso alles vorbei. Das ist das eine, Verdrängen vorbei, der Tod hat kein Thema, alles auf die Seite, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist ganz viele Leute, die mit den Verstorbenen immer noch sehr intensive Beziehung pflegen, mit den Verstorbenen im Kontakt sind. Es ist die Rede auch von armen Seelen, die irgendwo umirren und Frieden suchen. Es ist die Rede von Engeln, also gerade wenn ein Kind gestorben ist, dass jetzt ein Engel im Himmel ist. Es gibt so viele Ansichten über das, wo sind eigentlich die Menschen, die verstorben sind. Ja, man betet für die Verstorbenen, man ruft sie an, für dass sie einem helfen. Ja, was ist jetzt eigentlich wahr? Was ist eigentlich der richtige Umgang und woher können wir das wissen? Wer hat eine Ahnung, wie es ist nach dem Sterben? Wo sind unsere verstorbenen Lieben? Und wie sollen wir umgehen? Ja, wer sagt denn das? Wir müssen doch jemanden fragen können, der das weiss. Am besten sollten wir jemanden fragen können, der dort war und zurückgekommen ist. Und die meisten sagen, ja schade, ist niemand zurückgekommen. Aber stimmt denn das? Einer ist zurückgekommen. Einer ist tatsächlich zurückgekommen. Er sagt von sich in der Offenbarung 1,18, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Todes und Totenreiches. Das ist eine ungeheuer starke Aussage. Nicht nur, dass Jesus sagt, ich bin tot gewesen und ich bin lebendig geworden, sondern er sagt auch, ich habe die Schlüssel in der Hand zu dem Ort, wo die Toten sind. Wir lesen ja, oder wir sagen, wenn wir das Glaubensbekenntnis aufsagen, dann kommt ja dort drin, hinabgestiegen ins Reich der Toten. Also Jesus gestorben, also gekreuzigt, begraben und dann hinabgestiegen ins Reich der Toten. Und das kommt aus der Bibel, aus dem 1. Petrus 3, Vers 19 und 20 steht das, dass tatsächlich Jesus in dieser Zeit zwischen dem Sterben am Kreuz, also wo er im Grab war, bis zur Auferstehung, das sind ja die 3 Tage, also am 3. Tag ist er auferstanden, eigentlich sind es 2 Tage, wenn man so will, dass er in dieser Zeit im Totenreich war und im Petrusbrief steht, dass er den Toten, die in der Zeit von der Sintflut umgekommen sind, dass er denen das Evangelium verkündigt hat. Genau so steht es im 1. Petrus 3, 19. bis 20. Also das sind nicht irgendwelche Fantasien, sondern das stimmt. Also wenn jemand sagt, wir können gar nicht wissen, wo die Toten jetzt sind und wir sind darauf angewiesen, irgendwelche Fantasien, dann stimmt das einfach nicht. Jesus, er, erstens ist er von der Ewigkeit her gekommen, schon als er geboren ist damals an der Weihnacht, er ist von Gott her gekommen und er ist gestorben, und wieder auferstanden. Und er war an dem Ort gewesen. Und darum sind seine Zusagen oder Aussagen absolut zuverlässig. Darum glaube ich dem, was in der Bibel steht, was Jesus gesagt hat, dem glaube ich 100-mal mehr, wieder irgendwelche andere Sachen. Es gibt ja die Berichte von Leuten, die kurze Zeit tot gewesen sind, also quasi scheintot und wieder zurückgekommen sind. Das mag spannend sein, was da für Meinungen kommen, aber das widerspricht sich auch ziemlich. Wenn ich wirklich etwas Zuverlässiges will, dann verlasse ich mich auf Jesus. Und Jesus hat im Lukas 16 von Vers 19, die Farbe ist ungeheuer kostbar gewesen, weil man die aus einem speziellen Meerschneck gewinnen und hat wie viele hunderte Schnecken gebraucht, bis überhaupt möglich war, ein Kleid zu färben. Aber das ist ganz eine intensive Farbe und darum Zeichen, der ist unheimlich, der hat sich benommen wie ein König. Kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür. Der war voll von Geschwüren. Wir sehen es da so ein bisschen. Und begehrte sich zu sättigen von dem, was von dem reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Reiche starb. Nein, der Arme zuerst. Es begab sich aber, dass der Arme starb. Und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun im Hades, also im Totenreich war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Wir schauen das, was Jesus da erzählt, ein bisschen neuer an. Also zuerst ist einmal klar, wenn wir auf Jesus ernst nehmen, dann ist mit dem Tod nicht alles aus. Wir Menschen sind geschaffen für die Ewigkeit und nach dem Tod geht es weiter. Und Jesus redet da von zwei Orten. Wir haben letzte im Bibelgespräch das einmal thematisiert gehabt. Jesus redet da nicht von Himmel und Hölle, sondern er redet da mit anderen Worten ausgedrückt von einem Vorhimmel und von einer Vorhölle, also von einer Vorstufe. Es gibt zwei Arten von Auferstehung. Die einen Menschen, die eine Beziehung haben zu Gott, zu Jesus, die werden auferstehen zum Leben und das steht im Zusammenhang, wenn Jesus sichtbar wiederkommt. Das steht ja auch im Glaubensbekenntnis. Von dort wird er kommen. Er wird wiederkommen. Und dann werden die einen, die zu ihm gehören, werden auferstehen, die anderen noch nicht. Und die anderen werden erst in der zweiten Auferstehung auferstehen zum Gericht. Das steht im letzten Buch der Bibel. Wir schauen einmal an die beiden Orte. Zuerst einmal der Ort, wo hier bezeichnet wird, Abrahams Schoß. Übrigens, es ist gestanden, dass die Engel, Lazarus wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. In der Bibel steht nie, wenn ein Mensch stirbt, dass er ein Engel wird, sondern Engel sind geschaffene Wesen. Gott hat Engel geschaffen, die sehen wir nicht mit unseren Augen, das ist auch nicht meinig, aber die sind da. Und die Engel, die dienen Gott. Das steht an verschiedenen Stellen. Jesus hat über das auch geredet. Es gibt auch Engelserscheinungen, zum Beispiel schon bei der Ankündigung der Geburt von Jesus ist der Engel Gabriel erschienen. Also von Engeln steht relativ viel in der Bibel. Die gibt es. Nicht, dass man mit denen soll Kontakt aufnehmen, das steht nie. Man soll auch nicht zu ihnen beten. Aber sie sind Gottes Diener. Das sagt Jesus du auch klar. Also nicht der Lazarus wird ein Engel, sondern der Engel ist Taxi. Der Engel trägt den Lazarus nach dem Sterben dort her in Abrahams Schoß. Das ist ein Ausdruck, der im Alten Testament verständlich ist. Der Abraham ist der Stammvater von Israel und er ist am Ort. Im Alten Testament heißt es häufig, er wurde versammelt zu seinen Vätern. Also die Gerechten sind dort an dem Ort und Schoß ist eigentlich ein Bild. Ich weiß nicht genau, wer der Künstler ist, aber mir hat das Bild irgendwie noch gefallen. Mit diesen Händen, mit dieser Geborgenheit, mit diesen Regenbogenfarben, irgendwo ist einfach ein Bild, wo ein bisschen etwas aussagt. Genau. Im Lukas 23 sagt Jesus zu dem Mann, wo rechts von ihm gekreuzigt worden ist, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also er redet auch dort nicht vom Himmel, sondern Paradies. Abrahams Schoß, Paradies, das ist der Ort, wo die Menschen, die zu Gott gehören, nach dem Sterben herkommen. Was nicht klar ist, was ist das für ein Zustand? Ist das ein Zustand fast wie ein Schlafen oder wie ein Wachzustand oder etwas zwischendrin? Alles kann ich euch nicht hundertprozentig erklären. Weil es gibt Bibelstellen, die eben von Auferstehen, von den Schlafenden redet. Und da ist einfach das Bild vom Lazarus, wo tröstet wird, wo dort einfach darf ruhen. Auch das steht in der Bibel, dass die Verstorbenen ruhen von ihren Werken. Das ist wahrscheinlich nicht das Schlafen, wie wir schlafen in der Nacht. Wir werden nicht alles verstehen. Ich berufe mich einfach auf das, was Jesus gesagt hat, und das soll uns langen. Abrahams Schoß. Der Arm wird tröstet. Er darf ruhen. Der Reiche will ihn ja noch einspannen. Er ist sich natürlich gewöhnt, dass er seine Bediensteten hat und er will, dass der Arme noch kommt, ihm ein bisschen seine Zunge kühlen. Und Abraham sagt, komm nicht die Frage. Erstens geht es nicht und zweitens wird der Lazarus da jetzt tröstet. Die Frage ist ja, wer kommt an den Ort der Geborgenheit? Ja, man könnte jetzt aus dieser Geschichte sagen, ja, einfach alle Armen. Oder man hört immer wieder, wenn jemand viel gelitten hat, der hat jetzt so viel gelitten im Leben, der hat jetzt den Himmel verdient. Das habt ihr auch schon gehört, oder? Das sagt man viel. Aber das steht in der Bibel nie nicht. Natürlich, er war ein Armer, er hat gelitten. Aber ein Punkt ist ganz entscheidend. Der Mann hat bei Gott einen Namen. Jesus hat die Geschichte ganz bewusst erzählt. Und er heißt Lazarus. Und der Name Lazarus kommt aus dem Hebräischen raus. Also es klingt jetzt hier vom Neuen Testament her griechisch. Aber die Bedeutung heisst, Gott ist meine Hoffnung. Also Jesus gibt dem armen Kerl bewusst den Namen, Gott ist meine Hoffnung. Und das zeigt, was sein Leben war. Der Name sagt eben mehr aus, wieder ja, nur einfach, dass man jemanden rufen kann. Sondern das ist sein Name, Lazarus. Es geht um den Glauben, um die Hoffnung. Ähnlich bei dem Sünder, der bei Jesus am Kreuz gehangen ist. Der war verurteilt zum Tod. Der ist dort gehangen. Der eine, auf der anderen Seite hat Jesus verspottet und der hat zum Ausdruck gebracht, er hat den anderen korrigiert und hat gesagt, hey, wir haben verdient, dass wir gekreuzigt worden sind. Wir haben etwas gemacht, wo das verdient, aber der Jesus, der nebenan, er hat es nicht verdient. Das hat er verstanden. Also zum einen hat er seine Schuld eingesehen. Und das ist der entscheidende Faktor. Und zum Zweiten sagt er zu Jesus, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich eingehst. Also er setzt sein ganzes Vertrauen auf den Jesus. Der Jesus, der kann mir helfen. Und das sind die beiden Sachen, die es braucht, um dort herzukommen. A, ich weiss, in meinem Leben ist Schuld. Und ich habe eigentlich verdient, von Gott bestraft weggeschickt zu werden. Aber ich setze mein ganzes Vertrauen auf Jesus, dass er meine Schuld vergibt und an mich denkt. Das war nicht viel, was der Kreuzigte gesagt hat. Aber es hat gelangt, dass Jesus ihm sagt, ich verspreche dir, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Und das ist das Geheimnis. Wir schauen einmal den anderen Ort an. Ich habe hier das Bild gewählt von Eduard Munch, der Schrei. Das ist ungeheuer aussagekräftig. Man sieht es vielleicht nicht so gut, aber die meisten von euch kennen das Bild. Das als Sinnbild für den Ort, für die quasi Vorhölle, im Griechischen heisst Hades. Was der Ort prägt, wo wir gelesen haben, ist ein Durst. Es ist Leiden. Und das Verrückte ist, er sieht den Ort der Geborgenheit von weitem. Ich weiss nicht, ob man umkehrt. Umkehrt sieht man wahrscheinlich nicht. Vom Hellen sieht man ja nicht ins Dunkle. Aber vom Dunklen sieht man ins Helle. Auf jeden Fall hat er dorthin gesehen. Und was klar ist, es ist ein Abgrund dazwischen. Auch das steht. Es gibt kein Zurück. Es gibt kein Wechsel. Es steht da nie, dass es ein Ort ist vom Abbüssen, ein Ort der Reinigung. Das steht in der Bibel gar nie, dass es nach dem Sterben noch einen Ort gibt von der Reinigung, wo man seine Sünden abbüssen kann und dann gleich irgendwo wieder wechseln kann. Das ist eine frühe mittelalterliche Erfindung von der frühmittelalterlichen Kirche. Mit dem haben sie ja schon den Bau vom Petersdom finanziert, mit dem Ablass, wo man quasi mit Geld können sich Sündenstrafen quasi freikaufen. Das ist, alle Ablässe und Totenmessen haben keine Grundlage in der Lehre von Jesus, nie. Sondern das ist einfach ein gutes Geschäft, wo sich die frühmittelalterliche Kirche einfallen lassen hat. Und im Grunde genommen, ich sage das wirklich mit einem gewissen Schmerz, eigentlich ist es Betrug. Die Leute werden betrogen um ihr Geld und um ihr Heil. Wenn man sagt, du musst einfach zahlen und dann kann man Messe lesen für die Verstorbenen und dann kommen sie aus dem Fegfeuer. Das, in der Bibel gibt es keine Grundlage für diese Lehre. Es gibt kein Zurück im Totenreich. Es gibt nur ein Warten aufs Gericht. Alle Fürbitte für Verstorbene nützt in dem Sinn nichts mehr. Man könnte Tausende von Franken Geld für Messen ausgeben. Das nützt nur dem, was überkommt auf dieser Welt. Aber für die Verstorbenen nicht. Das ist eine ernste Botschaft. Aber es ist, ich verlasse mich auf das, was Jesus uns offenbart hat und nicht auf das, was Menschen im Laufe der Jahrhunderte erfunden haben. Warum ist der Reiche an dem Ort von der Qual? Können wir sagen, ja, alle Reichen sind dort? Ja, da wären wir, glaube ich, alle dort. Wir gehören ja alle zum reichen Land. Aber Jesus hat tatsächlich gesagt, ein Reicher, also ringer geht das Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher ins Reich Gottes. Warum? Weil ein Reicher eigentlich der ist, der sagt, ja, ich helfe mir schon selber, ich kann das schon organisieren. Ein Reicher nimmt nicht gerne Hilfe an, ist sich das nicht gewöhnt. Ein Armer nimmt lieber Hilfe an. Jesus hat einmal gesagt, ihr müsst werden wie Kinder. Sonst kommen wir gar nicht ins Reich Gottes. Also es ist wirklich nicht so einfach. Aber es geht nicht um den Reichtum an sich, sondern es geht, Reichtum an sich ist noch keine Sünde. Was ganz klar ist, er unterlässt dem anderen die Hilfe. Es steht, der Arme ist vor seiner Tür gewesen und er begehrte zu essen von dem, was von des reichen Tisch fiel. Es steht nicht einmal, er hat es überkommen. Es steht nur, er hat bitte drum. Und die Hunde sind seine eigenen Freunde, einzige Freunde gewesen, die seine Wunden geleckt haben. Das ist sein Zustand und der Reiche sieht das vor der Haustür. Das ist nicht irgendwo in Indien. sondern es ist vor seiner Haustür. Die Not, die er jeden Tag daran vorbeiläuft, und es kümmert ihn offenbar überhaupt nicht, wie es dem Armen geht. Ich denke, das ist das Problem. Nicht das Leben geniessen an sich ist Sünde, sondern unterlassene Hilfe dort, wo es vor Augen ist, das ist seine Sünde. Er ist, im Grunde genommen ist er ein Egoist, hauptsächlich ihm geht es gut. Und er hätte genug gehabt, um da noch zu helfen. Und der entscheidende Punkt ist, im Gegensatz zum Armen, der Reiche hat bei Gott keinen Namen. Bei Gott ist der namenlos. Nobody. No name. Nobody. Und das ist der entscheidende Punkt. Immer wieder, auch wenn es ums Gericht geht, ist, dass unser Name eingeschrieben ist im Buch vom Leben. Und das ist beim Lazarus der Fall. Der hat bei Gott den Namen. Und der Reiche, der hat zwar auf dieser Erde einen Namen, kriegt eine Beerdigung und vielleicht einen geschmückten Grabstein oder was auch immer, wo sein Name drauf steht. Aber bei Gott hat der Mann keinen Namen. Weil er, Ignaz hat es in der Einleitung schon gesagt, weil er wahrscheinlich sich selber gerecht genug findet. Das sind quälende Gedanken. Spannend ist auch, er diskutiert nicht über die Frage, warum er da ist. Ist euch das aufgefallen? Keine Silbe, warum, dass er diskutieren würde, warum bin ich da? Das war für ihn klar gewesen. Jetzt, wo er da ist, ist das für ihn überhaupt keine Frage. Wenn wir dem lebendigen, heiligen Gott begegnen, wissen wir sind Sünder und wir können ihm gar nicht begegnen. Ohne Sündenvergebung haben wir gar keine Chance. Und das ist der Punkt von dem Mann. Er weiß, dass er hierher gehört. Das Einzige, was er will, ist ein bisschen Linderung, aber auch das gibt es nicht. Und jetzt wird er plötzlich noch sozial. Jetzt geht es weiter im Gleichnis. Er sprach, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder. Die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, hören Sie nicht auf Mose und die Propheten, so werden Sie auch nicht sich überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Er bittet, er bettelt, er weiß, dass seine 5 Brüder müssen Buß tun, sonst landet es auch da. Jetzt weiß er es. Das ist krass. Ich weiß nicht, was die 5 Brüder, wie die gelebt haben, vielleicht ähnlich wie er. Haben wahrscheinlich auch nie jemanden umgebracht. Und gleich ist ihm jetzt bewusst, die sind Sünder, denen langt das nicht. Die landen da. Und die müssen das hören. Und jetzt hat er die Idee, den Lazarus zurückzuschicken, dass der doch zurück soll. Er hat nicht einmal die Idee, zu fragen, ob er selber darf zurück darf, um sie zu warnen. Auf die Idee kommt. Die Idee schließt er aus, weil er weiß, es ist unmöglich. Ich bin da und das ist definitiv. Das weiß er. Er hat einfach den Eindruck, er könne jetzt da als Geschäftsmann noch etwas organisieren. Aber seine Bitte werden nicht erhört. Da nützt die Bette nichts mehr. Die Antwort ist, sie haben die Bibel. Also Mose und Propheten, das ist die Bibel. Die damalig bekannte Bibel, wo Jesus das erzählt hat, hat man ja das Neue Testament noch nicht gehabt. Das ist dann in dieser Zeit entstanden. Aber sie haben die Bibel. Sie sollen auf die Bibel hören und dort steht genug. Dort, jetzt, sie müssen jetzt glauben. Wo sind die Verstorbenen? Unsere lieben Verstorbenen. An einem von beiden Orten. Vielleicht wissen wir es nicht. Wir haben verschiedene Leute in unserer Verwandtschaft, die gestorben sind. Wir haben Leute in unserer Verwandtschaft, wo wir ganz klar wissen, aus dem Gespräch mit ihnen, die haben wirklich den Bund mit Jesus geschlossen. Die haben die Sündenvergebung angenommen. Und da kann ich mit grosser Überzeugung oder mit grosser Zuversicht sagen, die sind im Paradies. Die sind bei Gott. Und dann hat es Leute in unserer eigenen Verwandtschaft, wo ich ziemlich sicher bin, die haben nicht Frieden geschlossen mit Gott. Die sind mit dir noch schuld ins Grab. Zum Glück muss ich mich nicht als Richter aufspielen. Gott ist Richter, nicht ich. Da bin ich sehr froh. Aber einfach jetzt irgendwie schön denken und alle in den Himmel aufjubeln, ich glaube, das wäre auch nicht ehrlich. Was klar ist, wir können für Verstorbene nichts mehr tun. Wir können für unsere lieben Verstorbenen nichts mehr tun. Solange sie leben, können wir noch etwas für sie tun. Es gibt ja das Lied für die Blumen, gell? Schenk mir Blumen, solange ich lebe. Nachher habe ich nichts mehr davon. Das hat etwas, oder? Natürlich dürfen wir das Grab schmücken. Aber es ist wirklich wahr, dass es besser ist, wenn man zu Lebzeiten Blumen schenkt. Nachher haben nur die rundherum stehen, etwas davon. Und ähnlich ist es mit Beten auch, mit Fürbit. Dass wir für die Lebenden Fürbit machen, das ist gut. Aber für die Verstorbenen Fürbit machen, das steht in der Bibel gar nie. Wir sollen Verstorbene näher halten. Wir dürfen auch Gedenktage feiern. Ich glaube, das ist nicht abzulehnen. Aber klar ist, die Verstorbenen haben keinen Auftrag mehr für die Lebendigen. Entweder sie ruhen oder sie sind an dem Ort, wo sie gar nichts mehr machen können. Ich weiß nicht, ich glaube auch nicht, dass die Verstorbenen jetzt auf die Erde sehen. Also vom Reichen steht nichts, dass er seine Brüder gesehen hat. Er hat sich an sie erinnert. Ich glaube nicht, dass die Verstorbenen sehen, was auf dieser Welt ist. Ich kann das nicht hundertprozentig sagen. Aber vor allem die am Ort der Geborgenheit sind, wenn die müssten zuschauen, was auf dieser Welt alles geht, also das wäre kein Friede. Und dort kann ich mir schlicht einfach nicht vorstellen, dass sie, und eben sie haben keinen Auftrag. Der Kontakt zu Verstorbenen ist im Alten Testament ganz ausdrücklich verboten als Götzendienst. Gott hat das ganz klar gesagt, das sollen er nicht. Verstorbene anrufen oder verstorbene Fragen, Totenbeschwörung auch nicht. Und Jesus bestätigt das auch. Er lehrt niemand, dass man mit Verstorbenen Kontakt soll haben. Oder sie sollen um Hilfe anrufen. Steht in der Bibel, Gott sagt, rufe mich an in der Not. So will ich euch retten. Und in der Bibel haben wir ganz viele Gebete aufgeschrieben. Und alle Gebete, die in der Bibel aufgeschrieben sind, sind an Gott, an Herr, an Jesus, an Vater. Das ist alles die gleiche Adresse. Aber es ist alles die göttliche Adresse. Und das müssen wir uns einfach bewusst sein. Und wir dürfen. Schaut, Jesus ist Gott und Mensch. Und wir dürfen jederzeit mit allem zu ihm kommen. Wir haben es ja gelernt im Unser Vater. Wir dürfen Gott als Vater ansprechen. Also zu einem vernünftigen Vater darf das Kind jetzt wirklich mit allem kommen. Auch wenn es ein kleiner Furz ist. Das Kind darf zu einem Vater kommen. Für das ist ja der Vater da, um aufs Kind zu hören. Wir haben es gar nicht nötig, irgendwelche andere Adressen anzurufen. Wir haben eine Adresse und die ist immer da. Gott wird nicht müde. Er schlummert nicht, wir dürfen jederzeit mit ihm reden, dürfen alles, kleine und grosse Sachen zu ihm bringen. Es ist gar kein Nachteil, wenn wir nur eine Adresse haben. Nein, wir dürfen direkt dort hergehen, wir müssen nicht einen Umweg machen. Wir müssen auch nicht den Umweg über Maria machen zu Jesus. Es steht in der Bibel keine Silbe. Maria war eine wunderbare Frau, auserwählt, um Jesus zu gebären. Aber sie hat keine Funktion als Miterlöserin und keine Funktion, dass man sie anrufen soll. Es ist ganz klar im Neuen Testament, anrufen tun wir Jesus, anrufen tun wir den Vater. Das ist die gleiche Adresse. Was ist unsere Rolle? Wir sind eigentlich in der Rolle von diesen 5 Brüdern, gell? Wir sind auf dieser Welt. Und wir haben die Bibel. Wir haben genug, wo wir wissen, wie wir an den richtigen Ort kommen können. Wir haben die Botschaft ganz klar, sie haben den Mose und sie haben Propheten, sie haben die Bibel und es langt. Sie sollen auf das achten und das ist unsere Aufgabe. Einerseits selber für uns selber, dass wir die Bibel, Gottes Wort, ernst nehmen. Und die Bibel ist gar nicht so kompliziert. Es gibt Übersetzungen, es gibt sehr alte Übersetzungen und eine alte Sprache. Es gibt aber auch gute, moderne, die man gut versteht. Gerade das Neue Testament ist so geschrieben, dass selbst das Kind schon das Entscheidende kann verstehen. Gerade auch die vielen Bilder. Und das ist unsere Herausforderung. Und die andere Herausforderung ist halt, dass wir den Menschen, die offen sind, die fragen, die Fragen beantworten. Ist natürlich genial, wenn jemand, wie ich am Anfang erzählt habe, so eine Frage stellt, wo sind jetzt die Verstorbenen? Dann kann man erzählen. Ja, manchmal fragen die Leute nicht und dann geht es halt nicht. Es hat ja keinen Sinn, dass man Leute futtert, die keinen Hunger haben. Aber es gibt immer wieder Momente und wir können beten für die Lebenden. Wir können beten, dass sie einen Hunger überkommen, dass sie Fragen stellen, dass wir ihnen können, das, was uns Jesus offenbart hat, weitergeben. Ich glaube, das ist unser Auftrag. Beten wir für die Lebenden. Sind wir für sie da? Tun wir ihnen Gutes, damit die Herzen aufgehen. Und wenn wir Gelegenheit haben, bringen wir ihnen Gottes Wort weiter. Amen. Jesus, du hast sehr, sehr deutlich geredet. Ich danke dir, dass dein Wort so klar ist. Du hast so klar geredet, dass es die Leute schon wieder nicht ernst nehmen. Aber du hast gerade auch in dieser Geschichte uns so viel gezeigt, wie es im Leben nach dem Tod weitergeht. Und wir haben dein Wort. Und wir wissen, wie wir gerecht werden, wie wir vor dir geheilt sein können. Und ich danke dir dafür, dass du uns genug mitteilt hast. Herr, uns tut es manchmal so weh, dass die meisten Leute, haben wir den Eindruck, die nehmen das schlicht nicht ernst. Die kümmern sich nicht um die Bibel. Und es tut uns so weh, dass viele die Bibel als Märchen abtun. Auch, weiss nicht was für gestudierte Leute, wo das so schlecht machen. Dabei ist es dein Wort. Und durch dein Wort haben schon so viele Leute das Heil und das Leben gefunden. Herr, ich möchte einfach dort, wo du mich hergestellt hast, möchte dir dienen. Ich möchte dort, wo Menschen Fragen stellen, Fragen beantworten. Ich möchte Gutes tun, damit die Leute offen werden und überhaupt Fragen stellen. Hilf uns dabei, dass wir unseren Teil einfach dort leben können. Und ich danke dir, dass wir, wenn wir mit dir verbunden sind, dass wenn wir Sündenvergebung haben, wenn unsere Sünden vergeben sind, wenn du in unserem Leben bist durch deinen Heiligen Geist, dass wir dürfen wissen, dass wir mal bei dir sind. Dass der Tod uns nicht kann von dir trennen. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur und scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.